Also heute können nicht nur, wie Sie sagen, alle Pfarrer werden, sondern eigentlich auch alle predigen, so wie sogar Herr Glöckler hat schon gepredigt. Also ja.
Ja, das ist aber doch eine positive Ausnahme. Ich habe manchmal den Eindruck, die Kirche lässt wirklich hin zum Kunst und nicht nur hochwertige Prediger, wie Sie auch bekannt.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hier ist Harald Glöckler. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Und ich habe heute einen sehr interessanten Gast und wir wollen mal so ein bisschen das Leben beleuchten und über Gott und die Welt reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich begrüße ganz herzlich Dirk Fiedler. Er ist seines Zeichens, die meiste Zeit seines Lebens Pfarrer und jetzt, soviel ich weiß, aber mehr im Schuldienst tätig. Auch darüber werden wir nachher mal reden. Ab wann ist ein Pfarrer und kein Pfarrer? Erstmal würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag, Herr Fiedler. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, grüß Sie, Herr Glöckler. Schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Fiedler, fangen wir mal in Ihrer Kindheit an. Das mache ich ja immer ganz gerne, weil die Kindheit ist das, was man ganzes Leben lang herumschleppt. Und das Gepäck, das entweder ein schönes Gepäck ist oder eben ein schweres Gepäck, je nachdem. Wobei das schwere Gepäck oft das Ergiebigere im Leben ist am Ende des Tages, wenn man einmal davon ausgeht, dass wir nicht nur auf die Erde gekommen sind, zum Haare ondulieren und uns anzuziehen. So wie die Knef gesagt hat, zieh mich an und langsam aus und nicht allein und nicht zu Hause. Dann ist es trotzdem immer interessant, woher kommt jemand, was sind seine Wurzeln. Deshalb, wo sind Sie geboren und in welcher Ecke und in welchem Land und auf dem Dorf, in der Stadt und wie war so Ihre Kindheit?
Okay, dann fange ich mal an. Sie hatten in Ihrer Podcast-Serie jetzt schon einige Leute aus der DDR. Jetzt haben Sie wieder einen am Ohr. Also ich bin tatsächlich auch ein geborenes DDR-Kind und geboren bin ich in Löbau. Das ist ganz im Osten, Dreiländereck, Polen, Tschechien und Deutschland. Und bin von dort aus, das war so eine Industriegegend, aber auch viel Landwirtschaft dabei, und bin von dort aus dann, als ich 10 Jahre alt war, mit meinen Eltern übergesiedelt nach Köln. Also bin dann auch in die Großstadt gezogen und bin quasi dann in Köln groß geworden.
Wann sind Sie übergesiedelt? Nach der Wende oder haben Sie vorher rüber gemacht? Ja?
Wir haben vorher rüber gemacht. Wir sind also die klassischen Übersiedler. 1984 war so eine große Übersiedlungswelle und da sind wir mit dabei gewesen. Mein Vater hatte einen altgewordenen Onkel, der Sorge hatte, alleine alt zu werden oder noch älter zu werden, um Pflegefall zu sein. Und der hat gefragt, ob meine Eltern sich nicht vorstellen könnten, zu ihm zu kommen. Und so kamen wir damals nach Köln.
Und da durfte man dann einfach so aussiedeln? Ich dachte immer, das wäre alles ein bisschen kompliziert. Also man durfte jetzt nicht so einfach reisen und raus. Und wenn man jetzt aber sagte, ich habe einen alten Onkel, der braucht mich, dann haben die einen springen lassen, oder?
Jein, also meine Eltern waren politisch nicht sehr aktiv oder nicht auffällig. Die haben versucht, immer unter dem Radar zu bleiben. Das war in der DDR eine ganz passable Taktik, um durchzukommen. Sie haben sich aber, dadurch, dass sie in der Kirche aktiv waren, sind sie natürlich der Stasi auch aufgefallen.
Ja, da waren wir ja fast noch verdächtiger, als wenn man sich politisch engagiert hatte, ja?
Genau, die haben auch mit Dissidenten zu tun gehabt. Ich weiß, wir haben damals Leute in Kontakt gewesen, die sind in Bautzen eingesessen und wir haben mit denen aber so am Tisch gesessen und haben auch, also meine Eltern haben für die Kinder dieser Leute dann gesorgt, als sie dann auch ins Gefängnis kamen und haben halt so ein bisschen humanitäre Hilfe geleistet.
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht, wenn Sie sagen, waren in der Kirche engagiert? War das eher dann ehrenamtlich?
Genau. Also mein Vater ist Schlosser und meine Mutter ist Chefsekretärin. Soweit ganz unauffällige Karriere. Genau. Und dann kam der Onkel halt mit seiner Idee und meine Eltern haben den Ausreiseantrag gestellt. Daraufhin wurden sie dann mehrfach bei der Stasi vorgeladen. Und auch wir Kinder, ich habe noch eine Schwester und ich, wir wurden von da an überwacht von der Stasi. Ich habe nachher meine Stasi-Akte mal kommen lassen und die ist doch einige Seiten dick. Als Kinder hat man das aber jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Die waren ja auch unauffällig. Hat man erst als Erwachsener dann realisiert, wie sehr man dann im Fokus war. Und meine Eltern haben aber immer wieder beteuert, dass es nicht um was Politisches geht. Man hat nichts gegen den DDR-Staat. Man möchte einfach dem altgewordenen Onkel helfen. Und dann so nach 2,5 Jahren haben wir uns dann ziehen lassen. Aber es war natürlich auch ein biografischer Bruch. Es war schon schwer, so aus allem raus, aus der Familie raus, aus allem, was man kannte, raus. und aus einem komplett anderen Deutschland dann nach Köln. Also es war schon ein Clash of Cultures.
Wie alt waren Sie damals?
Ich war da 10 Jahre.
Was wollten Sie werden? Was war Ihr Wunsch als Kind? Was war Ihr Traumberuf, wenn man so will?
Da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht, wenn man Kind ist, überlegt man, in welche Richtung man so gehen kann. Und als wir dann in Köln gestrandet waren, damals außer dem Onkel hatten wir wirklich keine Freunde und wir hatten auch kein Geld und mussten wirklich von null anfangen. Da war es aber tatsächlich die evangelische Kirche, wo meine Eltern sehr schnell wieder Anschluss gefunden haben. Das heißt, wir waren in der Kirchengemeinde und dort auch sehr willkommen. Ich war tageweise beim Pfarrer mit zu Hause und habe dort mich durchfuttern dürfen. Und mit 12 Jahren war mir dann irgendwann schon klar, das ist ein Beruf, der könnte für mich auch etwas sein. Also ich wusste mit 12 schon, dass ich Pfarrer werden will.
Okay, so, wenn man nun Pfarrer werden möchte, dann muss man Theologie studieren und sollte dann auch ein paar gute Noten haben. Müssen die Noten so gut sein wie beim Arzt oder reicht es auch, wenn sie ein bisschen schlechter sind?
Wir sind nicht so streng wie, also damals war das alles sowieso noch anders. Heutzutage kann jeder Pfarrer werden, habe ich den Eindruck. Damals war die große Schwierigkeit, dass man die alten Sprachen alle können musste. Also Latein, Hebräisch und Altgriechisch musste man auf Abiturniveau drauf haben. Und das war die große Hürde, an der viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen gescheitert sind. Wenn man das geschafft hatte, dann war das Studium dann machbar.
Also heute können nicht nur, wie Sie sagen, alle Pfarrer werden, sondern eigentlich auch alle predigen, so wie wir. Sogar Herr Glöckler hat schon gepredigt. Also ja.
Ja, das ist aber noch eine positive Ausnahme. Ich habe manchmal den Eindruck, die Kirche lässt wirklich jetzt Hinz und Kunst und nicht nur hochwertige Prediger, wie Sie auch bekannt.
So, dann haben Sie an Ihren Traumberuf gemacht und was war Ihre erste Gemeinde, die Sie hatten?
Ich habe dann Theologie studiert. Das hat dann relativ lange auch gedauert, weil ich neben dem Studium immer gearbeitet habe. Ich war 5 Jahre lang in der Industrie auch tätig und habe so mein Studium finanziert und habe dann auch ein bisschen länger studiert, also insgesamt 8 Jahre. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, war meine erste Gemeinde in Meckenheim. Sagt Ihnen das was?
Ja, das ist in Baden-Württemberg?
Meckenheim? Es gibt zwei Meckenheim. Das eine, das was ich meine, das ist bei Bonn.
Meckenheim oder
Altpräsident?
Oder Meckenheim. Meckenheim, ja, okay. Eins ist bei Bonn.
Karl Carsten hat da zum Beispiel gewohnt, genau.
Aber in Baden-Württemberg gibt es auch eins, oder habe ich das falsch auf dem Sender?
Ja, es gibt zwei, genau. Und ich habe halt in Nordrhein-Westfalen, da habe ich mein Vikariat dann abgeleistet.
So, jetzt kommt man in eine Kirchengemeinde, da kommen wir ja nachher mal dazu und würde mich dann auch gerne mal unterhalten. Es ist ja auch ein großer Unterschied von der Struktur nach Hierarchie von einer katholischen und einer evangelischen Kirchengemeinde. Wir wollen jetzt nicht auf die Methodisten und alle noch übergehen, das wird dann zu viel. Wir bleiben mal bei den beiden. Aber lassen Sie uns, bevor wir darauf eingehen, erstmal, also Sie kommen in eine Kirchengemeinde und in der evangelischen, die ist ja nun nicht so hierarchisch geprägt, also in der katholischen Kirche wird ja sehr vieles bis fast alles von oben nach unten vorgegeben. Und im Evangelischen, aber das können Sie gleich besser erzählen, ist ja eigentlich jede Kirchengemeinde ein bisschen auch ein Stück weit doch autark und für sich verantwortlich und muss jetzt nicht so sehr, also der Obrigkeit hörig sein. Ja? Kann man das so sagen? Ist das richtig? Vielleicht erklären Sie einmal kurz die Unterschiede zwischen den beiden großen Kirchen.
Genau, da fängt es nämlich schon an. Wir haben auf einmal auf der einen Seite die römisch-katholische Kirche, die streng hierarchisch aufgebaut ist. Da geht es vom Papst in Rom zu jedem kleinen Dorfpfarrer weltweit von oben nach unten. Und wenn einem was nicht passt, muss man sich nach oben strecken und zum Bischof und dann Erzbischof und dann geht es wieder nach oben. Also es ist immer nur diese Linie. Da gibt es wenig Querverweise. Und in der evangelischen Kirche, es ist so, es gibt nicht die eine evangelische Kirche, sondern wir haben evangelische Landeskirchen. Und die, in der ich dann war, das war zunächst mal die Rheinische Landeskirche, die ist sehr stark presbyterial-synodal, heißt das, aufgebaut, also basisdemokratisch. Da wählt das Kirchenvolk das Presbyterium, also die Ältesten, und dann auch die Synode, und die Synode wählt die Kirchenleitung. Und an der Spitze steht ein Präses, früher war es der König, jetzt ist es der Präses, also eine Art Präsident. Das ist also wirklich schön demokratisch aufgebaut. Und die badische Landeskirche, in der ich jetzt tätig bin, die hat tatsächlich an der Spitze eine Bischöfin. Da haben wir also noch kleine Reste von dieser hinkenden Struktur, ein bisschen von oben, aber ganz viel von unten. Also im Grunde genommen kann man sich das so merken, evangelische Kirche, demokratisch, katholische Kirche, hierarchisch.
Naja, Baden hatte natürlich einen Markgrafen. Ich meine, da ist, die Markgrafen waren ja sehr, wie die Kurfürsten, schon sehr, sehr bedeutend und einflussreich. Und dadurch war das vielleicht auch ein bisschen pompöser alles noch, ja? Da könnt ihr euch vorstellen.
Könnte gut sein, genau. Ja, und das Rheinland hat halt einfach eine andere Geschichte mitgemacht als Baden.
So, nun sind wir. Nun ist also, jetzt muss man aber auch noch sagen, ich erzähle ja immer so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Also ich habe da festgestellt, in der Kindheit, also Demokratie ist ja was Schönes, aber, also es gibt eigentlich jetzt kein Aber. Sie hat natürlich die Tücken, dass es in ein Pfarrer da ist, auch nicht immer so einfach hat. Also ich habe da festgestellt, also so viel zu melden hat er mitunter dann auch nicht, weil da mischen alle mit, die ganzen Kirchengemeinde, Rede und jeder mischt irgendwie mit und hat etwas zu sagen und hatte das Gefühl, es ist immer eine große Abstimmung und die Messnerin hatte auch ein hohes Gewicht, weil die musste man auch bei Laune halten, weil sonst gibt es keinen Blumenschmuck mehr, wird nichts mehr sauber gemacht und also es war eigentlich auch schon immer, also ich hatte immer das Gefühl, der Pfarrer musste wie auf samtenen Füßen, wie eine Katze vorsichtig sich durch das Labyrinth bewegen da, ja.
Das stimmt. Also vor allen Dingen, ich glaube, wir haben beide so die Kirche der 80er Jahre stark vor Augen, wo die Welt noch halbwegs in Ordnung war, wo noch relativ viele Leute auch in den Kirchengemeinden engagiert waren und auch angestellt waren. Und da war es dann wirklich so, dass der Pfarrer das Bindeglied war, einmal zwischen der Kirchenleitung, die natürlich die groben Richtungen vorgegeben hat, und dann basisdemokratisch musste er nach unten aber auch alles rechtfertigen. Ich habe festgestellt, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen machen im Grunde genommen nichts anderes. Die müssen ja auch mit ihrem Gemeinderat zurechtkommen, die müssen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern klarkommen und gleichzeitig kriegen sie von der hohen Politik auch Maßgaben, in welche Richtung das geht, zum Beispiel Budget oder so. Also es ist nicht so unterschiedlich, was ich von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.
Na, der Unterschied ist, glaube ich, darin, dass der Pfarrer auch noch die Feuerprobe der Damen und Herren in der Kirche und in der Kirchengemeinde, also so war es zumindest früher, bestehen muss, die sich selber so als sehr gottgerecht und angesehen haben und als makellos. Und da wird der Pfarrer dann schon auch unter die Lupe genommen, ob der auch sauber ist und ob da auch alles passt.
Das
Also das war schon ein bisschen wie das hohe Gericht, ja, also hatte ich das Gefühl. Und
absolut.
Ja, und das hat der Bürgermeister jetzt nicht. Also der Bürgermeister kann sich natürlich auch mal irgendeinen Schnitzer erlauben, aber der Pfarrer auch so. Und jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt sind Sie da als Vikar angekommen aus der ehemaligen DDR. Also eigentlich war das ja ein Land der Ungläubigen. Also da kommt einer als Vikar aus der ehemaligen DDR. War das nicht ein bisschen schwierig am Anfang?
Naja, für die Leute kam ich aus Köln. Also ich war ja da dann schon Ende 20.
Also Sie waren schon integriert, die wussten das also nicht mehr.
Nein, also ich kann auf Kommando auch den ostdeutschen Akzent rausholen, aber normalerweise spreche ich
Hochdeutsch. Dann haben Sie aber Glück gehabt, Also dann ist der Krug ist an Ihnen vorbeigegangen.
Aber es stimmt schon, dass die Leute sehr, sehr kritisch sind. Pfarrerinnen und Pfarrer sind große Projektionsflächen für Erwartungen. Menschen erwarten von Pfarrerinnen und Pfarrern immer so was Übermenschliches, so als wäre man durch seine Ausbildung, keine Ahnung, zu höheren Weihen gekommen und könnte ein besonders makelloses Leben leben.
Naja, man wird immer mit dem Vorgänger, habe ich das Gefühl, dann auch verglichen. Und zwar völlig egal, ob der beliebt war oder nicht. Also wenn er beliebt war und er gehen musste oder gegangen ist, war es ja ganz schlecht, weil dann musste er Handstand machen, damit er überhaupt irgendwann einigermaßen, dass sie Gefallen an einem finden und dass sie sagen, ja, also okay, der ist jetzt in Ordnung, der ist gut und der so. Und wenn der Vorgänger nichts getaugt hat, dann ist vielleicht eine Erwartungshaltung da, aber auch wieder, dann muss man mal sehen, ob der besser ist, ja. Also
Ich hab beides schon erlebt. Also einmal, dass ein Pfarrervorgänger ganz, ganz schlecht war und man gesagt hat, so, bei dem haben wir jetzt schon alles erlebt. Wenn du das jetzt noch toppen willst, dann müsstest du schon jemanden umbringen. Habe ich tatsächlich so gehört. Und ansonsten gilt aber die Regel, kein Pfarrer, keine Pfarrerin war besser als der oder die gerade gegangen sind.
Ja, das habe ich auch. Das meine ich damit. Ich erinnere mich, meine Großmutter war eine sehr selbstbewusste Frau und auch hat sehr deutlich gesagt, was sie gedacht hat. Und da sagte eines Tages ihre Friseurin, ja, das war ja so der Taubenschlag. Also da wurde dann ja alles besprochen. Hat dann zu ihr gesagt, Frau Fink, sagen Sie mal, wie predigt denn der neue Pfarrer? Und da hat meine Großmutter gesagt, geh in die Kirche, dann weiß ich das, mich fragst du nicht aus. Ja. Und sehr gut, ja, ja, so war die, ja, die, weil die hat sich an sowas nicht beteiligt, ja. Aber das war
ja, absolut.
Das große Thema. Aber es gab dann früher so, meine Tante war zum Beispiel eine, die hatten eine Mühle und das waren sehr honorige Leute. Und also in den 80ern so, da gab es schon ein paar Leute, wo der Pfarrer aufpassen musste und sich besser auch nicht angelegt hat, gell? Also das wäre dann auch schwierig geworden, weil die auch innerhalb der Kirche dann doch wieder eine hohe Macht hatten. Also das, ich habe mir das beobachtet, das war alles nicht so einfach. Da hat es dann der Kollege aus der römisch-katholischen Kirche ein bisschen einfacher, ja. Der wird den hingesetzt, genau. Und der kann natürlich, das hat man ihnen ja auch abgenommen, das hat Luther ihnen ja auch abgenommen, der kann natürlich auch ein bisschen mit der Hölle drohen, gell? Das funktioniert immer. Das funktioniert immer. Das,
ja.
das dürfen die Evangelischen jetzt aber nicht mehr so, gell?
Nee, das machen wir nicht. Und der Katholik zahlt dafür aber auch einen hohen Preis. Also er steht dann wirklich ganz alleine da und muss das auch erstmal mental und psychisch verkraften, dass er so quasi so völlig ungeschützt, so einem Pfarrgemeinderat und einer ganzen Gemeinde gegenübersteht und auch vom Bischof beobachtet wird. Also das ist wirklich ein sehr, sehr einsames oder kann ein sehr einsames und herausforderndes Leben sein. Und dann noch zölibatär. Also für mich wäre das nichts gewesen.
Es gibt Menschen unter diesen Schäflein, die also da in die Kirche gehen, die so unglaublich gottgerecht sind und die auch so makellos sind, also ihrer Meinung nach zumindest. Also die machen gar nichts falsch und die stehen über allen anderen und die gehen also dann in die Kirche und da werden dann die Psalme gelesen und was mich dann oft verwundert hat, das ist sicherlich nicht bei allen so, aber gibt es. Und dann gehen sie aus der Kirche raus. Es geht manchmal schon in der Kirche los, dass man in der Kirchenbank, dass die dann angefangen haben, guck mal, was die anhat wieder und so einen kurzen Rock, das geht ja gar nicht, ja. Und man war noch nicht mal aus der Kirche draußen, wurden die ersten schon aufs Korn genommen. Und da habe ich so als Kind, ich habe das immer beobachtet, habe ich immer gedacht, also irgendwie ist das auch komisch. Also wenn man jetzt da so der Kirche ist und so fromm sein will und dann darf man eigentlich jetzt auch nicht so über andere herfallen und vor der Kirchentüre dann gleich die Leute da sezieren, ja. Also man hat manchmal das Gefühl, dass so manch einer oder eine dieser Kirchenbesucherinnen das Gefühl haben, einfach nur in die Kirche zu gehen und wichtig und fromm zu tun, da hat man da auch schon die Absolution und ist dann besser als die anderen und gottgefälliger.
Genau, und das gilt im Kleinen wie im Großen. Also, und das ist auch nicht nur im Christentum. Ich glaube, das ist, oder ich sage meinen Schülerinnen und Schülern immer, es gibt zwei Arten von Religion. Und da ist jetzt völlig egal, welcher Couleur, ob das Muslime, Juden, Buddhisten, Hinduisten oder Christen sind. Es gibt immer die religiösen Menschen, die zum Guten in der Welt beitragen wollen. Und es gibt die anderen, die Religion dafür hernehmen, um sich überlegen zu fühlen und um Macht auszuüben. Und das ist das, wo Religion immer dann missbraucht wird. Und dieser Missbrauch von Religion, der führt dann auch zu dem schlechten Image, das Religion teilweise hat. Aber eigentlich wollen alle Religionen in ihrem Kern und von ihrem Grundgedanken was sehr Gutes und sehr Schönes, nämlich die Menschen erden, die Menschen weiterbringen, ihre Spiritualität zum Vorschein bringen und die Welt zum Bessern. Aber ja, im Kleinen ist es dann wie im Großen, mit solchen Leuten ist dann kein Blumentopf zu gewinnen.
Missbrauch ist immer bei einem Thema, wo ich natürlich jetzt gleich einschreiten muss. Und das ist eine ganz fürchterliche Sache, finde ich. Man geht also in die Kirche, weil man ja eigentlich in der Kirche Schutz sucht, also zum Beispiel, ja.
Genau.
Schutz sucht, man geht in einen heiligen Ort, man fühlt sich dort sicher, man gibt sich auch verletzlich und ist im Gotteshaus, ja. Und dann ist da ein Diener Gottes, weil das ist ja der Pfarrer eigentlich, also und vergreift sich dann, also dann stellt sich der als Mistkerl raus und ist der Wolf im Schafspelz und vergreift sich an den Schäfchen, ja. Und das ist ja
eine
ganz schreckliche Geschichte. Und jetzt ist es ja darüber, dass es nicht passieren darf. Ich glaube, sind wir schon mal alle einig. Jetzt passiert das aber und jetzt dauert das oftmals elendlange, bis das dann auch aufgedeckt wird und bis das auch mal klargelegt wird. Und oft hat man das Gefühl, dass sich die Opfer dann noch verteidigen müssen, dass die Opfer dann auch nochmals angeklagt werden. Und wie sehr schadet das dieser Institution Kirche? Ich meine, das erschüttert doch eigentlich die Kirchen in ihren ganzen Grundfesten, weil man damit ja alles mit Füßen tritt, was eigentlich Kirche ausmacht, ja?
Das stimmt. Aber Missbrauch hat es immer gegeben. Über die Jahrhunderte hinweg haben Menschen immer ihre Macht missbraucht. Und da ist ja die Frage, wie man da Regularien einbaut, damit so etwas nicht passieren kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass in den vergangenen Jahrzehnten da Menschen wirklich Druck gemacht haben und nicht locker gelassen haben, diese ganzen Missbrauchsgeschichten aufzudecken. Und ich weiß es jetzt von meiner Kirche, der Basischen Landeskirche, da ist das ein hochsensibles Thema. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer werden nahezu permanent geschult. Das heißt, das nennt sich dann alle Achtungsschulung. Und wir sind zum Beispiel deutlich besser jetzt sensibilisiert für das Thema als die Kolleginnen und Kollegen in der Schule. Die kennen das alles gar nicht. Die wissen gar nicht, wie man jetzt mit so sexuellen Übergrifflichkeiten umgehen soll. Während wir Pfarrerinnen und Pfarrer das schon seit ungefähr 10 Jahren mit großer Gewissenhaftigkeit immer wieder gesagt bekommen.
Die Kirchen oder die Kirche ist ja eigentlich gerade in Zeiten wie diesen, die ja für viele Menschen sehr schwer sind. Also wir haben jetzt sehr viele Prüfungen auferlegt bekommen von diesen Pandemien, über Kriegen, über alles, was so über einen hereingebrochen ist. Wir leben selbst nicht im Krieg, aber am Ende des Tages sind wir ja alle miteinander verbunden und man spürt ihn ja auch und das beschäftigt einen ja auch. Und in diesen Zeiten bräuchte man eigentlich Halt und Schutz und mehr als jemals zuvor. Und die Kirchen wären eigentlich prädestiniert jetzt, um die Menschen aufzufangen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, bei der katholischen ist es ein bisschen, kann man es pauschaler sagen. Da kann man, weil wir ja vorher sagten, das ist auch hierarchisch, kann man dann schon sagen, warum schafft sie es nicht? Bei den evangelischen kann man es nicht ganz so sagen, weil ja jede, auch fast jede Gemeinde wieder mehr oder weniger auch ein bisschen autark ist. Und manche Gemeinden das ja sehr gut schaffen und andere eben gar nicht. Deshalb kann man es nicht so, denke ich, so pauschalisieren. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, das wäre doch jetzt die große Chance der Kirche. Und vielleicht könnten nicht die Kirchen wie die evangelische und die römische katholische von ihren, das mögen sie vielleicht jetzt nicht, Mitbewerbern, die es auch schon in meiner Kindheit gab, den Zeugen Jehova und so lernen, dass man einfach nicht immer nur in die Kirche sitzt und wartet und auch ein bisschen da, was die Evangelischen nicht so in diesem Ausmaß machen, trotzdem auch so recht richtet und die Leute dann beurteilt, sondern einfach auch mal sagt, es ist jetzt Zeit, dass nicht immer die Kirche erwartet, dass die Leute in die Kirche kommen. Wenn die Leute nicht mehr in die Kirche kommen, dann muss die Kirche einfach auch zu den Leuten kommen. Ja,
ja, und das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Wir haben da im Kollegenkreis schon viel darüber diskutiert. Das ist diese Komm- und Geh-Struktur. Also man Kirche erwartet, dass die Leute kommen und dann dürfen sie auch da sein und sich einbringen. Und das andere ist, dass man dann sich wie die Zeugen Jehovas aufmacht, die Leute zu besuchen. Und ich habe da an mehr als 5 Projekten teilgenommen, wo man wirklich mal gezielt auf Leute zugegangen ist. Und die Rückmeldung war immer, nö, bleibt mal lieber da, wo ihr seid. Wenn wir euch brauchen, wissen wir schon, wo wir euch finden. Das heißt, dieses auf die Leute zugehen, ist total nett. Es gibt immer wieder Mailings, wo man dann Briefe bekommt und so weiter. Das Echo darauf ist in der Regel sehr verhalten und der Aufwand lohnt sich in den allerseltensten Fällen.
Mit auf die Menschen zugehen meine ich nicht immer nur, also dass sie jetzt die Klingel putzen oder mit dem Kirchenblatt wie mit dem Wachturm an der Straßenecke stehen, sondern dass man Kirche kann ja alle sein. Also Kirche ist ja nicht nur eine Kirche. Ich habe gepredigt in Kinosälen mit 700 Besuchern und für eine evangelische, ausgeprägte Kirche, die sich aber zum Ziel genommen hat, für Menschen da zu sein, die der Kirche kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, aber noch offen sind für die Kirche und dann einen ganz anderen Gottesdienst gemacht haben. Ein Gottesdienst, der jung ist, mit Musik, mit Rockmusik, mit im Gottesdienst, mit und man es offensichtlich schafft, auch viele junge Leute an einem Sonntag dann hinzukriegen. Das meinte ich eigentlich mit Kirche zu den Menschen kommen, ja?
Ja, das gibt es aber. Ich habe das selber viele Jahre gemacht, dass ich Gottesdienste gemacht habe mit meinen Konfirmanden, auch Bandprojekte gestartet, mit interessanten Gästen. Also es war kein Harald Glückler dabei, aber so lokal, wen ich finden konnte, Bürgermeister, lokale Geschäftsleute und so habe ich eingeladen. Diese Gottesdienste sind gut angekommen. Die Leute haben gesagt, wow, das ist Kirche mal anders, so stellen wir uns das vor. Und dann blieb es aber dabei, dass die erwartet haben, dass ich dann wieder sowas mache. Also es war dann nicht so, dass die Leute eingeladen hätte, da eine gewisse Kontinuität auch ihrer Teilnahme oder ihres Besuchs daraus werden zu lassen. Das ist eben nicht passiert. Und dann überfordert man sich mit der Zeit, wenn man immer nur diese Events bringen soll. Also mal ein Event ist okay, auch regelmäßig Events ist auch okay. Aber immer nur Eventstruktur, das überfordert
jetzt. In meiner Kindheit, also das war eigentlich schon bevor ich geboren wurde, kam ein Pfarrer in die Kirchengemeinde, in der ich groß geworden bin. Und auch damals schon war die Kirche sonntags sehr spärlich besucht. Und dann ist er der Sache auf den Grund gegangen. Und dann hat er also festgestellt, dass die ganzen jungen Leute, vor allem die Männer, alle gefehlt haben. Und die haben gefehlt, weil die Kirche war um 10 bis 11 Uhr und irgendwie so um 11, halb 11 ging das Fußball los, haben die Fußball gespielt.
Genau, Fußball.
Ja. Und dann waren die natürlich lieber beim Fußball als in der Kirche. Und dann hat der Pfarrer einen Deal gemacht, hat gesagt, dann machen wir doch ein bisschen Kompromiss, ihr könnt euer Fußball auch ein bisschen später anfangen. Ihr kommt zu mir in die Kirche und ich komme zu euch zum Fußball. Und das hat dann auch funktioniert.
Genau.
Und dann war die Kirche auch wieder gut voll. Also auch das ist etwas zu den Menschen gehen. Also die andere Frage, die man sich stellen muss, ich weiß, es ist eine sehr prekäre Frage und auch gegenüber einem Pfarrer jetzt sicherlich ja forsch, aber die Frage ist natürlich, die man sich ja auch stellen muss und das stellen sich ja auch nur Menschen, die überhaupt noch was am Hut haben mit der Kirche und mit Glauben. Brauchen wir überhaupt noch eine Kirche oder braucht man überhaupt eine Kirche? Also für das und für was brauchen wir eine? Also für das, was die Kirche uns Glauben gemacht hat, dass man sie braucht. Ich meine, das haben sie ja sehr raffiniert gemacht, die Kirchen, die römisch-katholische vorneweg, dass sie über viele Jahrhunderte die Menschen dumm gehalten hat, die durften nicht lesen, nicht lernen und konnten nicht lesen. Und als sie lesen konnten, konnten sie dann kein Latein lesen, das war dann das Nächste. Da konnten sie es wieder nicht lesen und hat ihnen gesagt, dass sie also die Kirche als Dolmetscher brauchen, um mit Gott zu reden, weil sie zu blöd sind dazu. Also als Dolmetscher brauche ich die Kirche nicht. Also da habe ich mit Gott schon mal gesprochen, hat er gesagt, also er hätte keinen Vertrag mit den Kirchen. Da wüsste ja nichts davon. Aber braucht man heute noch Kirche und für was braucht man sie? Und muss die Kirche sich vielleicht auch diese Frage mal stellen und sich eben ganz neu orientieren? Vielleicht ist es gar nicht mehr der Schwerpunkt, sonntags in der Kirche den Menschen zu erzählen, dass wenn sie das nicht tun und das nicht tun, dann passiert das und das, sondern vielleicht sollte man ja sich mehr um die Seelsorge kümmern, denn das ist ja ein ganz großes Ding. Da habe ich ja in einem anderen Podcast auch gesprochen. Unsere Seele erklärt uns ja keiner, wo die ist und im Körper. Und die ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Und eigentlich, die Seelsorge ist ja eigentlich ihr Ding. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass man sich so sehr um die Seele kümmert in der Kirche. Um die Seele, die Seelen der Seelen, ja.
Ich hole noch mal ein bisschen biografisch aus. Nachdem ich in Meckenheim ein Vikariat gemacht habe, war ich in meiner ersten Fachstelle in Moers. Das ist die kleinste Großstadt in Deutschland. Und habe dann dort überlegt, wie soll es denn weitergehen, auf was für eine Stelle möchte ich mich bewerben und habe dann mich schon dort nachqualifiziert und war im Berufskolleg in Duisburg. Also wirklich Brennpunkt und dann Berufskolleg, also Berufsschule. Da sind Leute dabei, die versuchen, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Und habe dort bei einem Kollegen hospitiert und gemerkt, wie wichtig das ist, was der da macht. Und den halt nicht allen von Gott und der Welt erzählen, sondern einfach helfen, die Welt zu verstehen, ein offenes Ohr zu haben für die Nöte der Schülerinnen und Schüler. Und ich bin dann von dort aus, von Moers aus, bin ich dann nach Österreich gegangen, war dort ein paar Jahre Pfarrer und bin von Österreich aus dann hier nach Südbaden gekommen und war insgesamt 21 Jahre lang im Gemeinde. Letztes Jahr habe ich dann gewechselt und bin ganz an die Schule gegangen. Ich bin an zwei Schulen, einmal an einem allgemeinbildenden Gymnasium und wieder an der Berufsschule. Deshalb habe ich das erzählt, weil sich da für mich der Kreis schließt. Und heute Morgen war ich nun wieder in dieser Berufsschule und meine Schülerinnen und Schüler kamen auf mich zu, ungelogen, und haben gesagt, können wir nicht mehr Rallye haben? Das ist der wichtigste Unterricht in der ganzen Woche, weil wir dort Dinge lernen, die wir sonst nirgendwo lernen. Und was mache ich mit denen? Ich rede mit denen über ihre Nöte. Ich erkläre denen so ein bisschen die Welt. Jetzt haben wir über Halloween gesprochen und wir sagen, das erklärt uns sonst niemand, wo Halloween herkommt, was das alles bedeutet. Die gehen da wirklich raus und sagen, wow, ich freue mich auf nächste Woche. Und das ist meine Art, auf Leute zuzugehen. Und ich finde, ich bin dort wirklich richtig, weil ich sehe jede Woche 300 Schülerinnen und Schüler. Und in der Kirchengemeinde waren es vielleicht 30, 40. Das ist natürlich schon ein Unterschied.
Naja, und die Jungen haben noch Interesse und die wollen auch noch, das ist, und die lassen sich auch noch formen und was sagen. Und die Älteren haben meistens schon, die denken, sie wissen schon alles, was aber eigentlich ganz schrecklich ist, weil solange man am Leben ist, sollte man
lernen,
interessiert bleiben und lernen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich am Schluss ich noch schuld bin, dass sie den Pfarrerberuf aufgegeben haben. Ja, weil wir haben ein Projekt zusammen gemacht. Ich glaube, das hat ihnen den Rest gegeben. Das hat ihnen den Rest gegeben.
Nein, das war großartig.
Aber nicht mal so wegen mir, sondern wegen diesen ganzen Hürden. Und ich glaube, das ist interessant, mal zu erfahren, was man da so, dass auch da nichts so einfach ist. Also das wäre dann so in einer hierarchisch bis diktatorisch geprägten Geschichte, wäre es einfacher. Aber also es darf man anfangen erzählen, Sie haben da eine in Rümingen eine schöne kleine Kirche und da gab es irgendwann mal ein Fenster und das wurde zugemauert, weil dem an ein Haus, so habe ich es verstanden, gebaut wurde, ein Haus war. Und dann hat man beschlossen, das Fenster wieder zu öffnen. Und das war ein ganz großes Drama, weil es fängt ja schon an, was viele nicht wissen. Das ist ja vor, das wissen Sie besser, irgendwann vor, wann war das, vor 150, 200 Jahren, gab es ja eine, nennen wir es eine Reform oder eine Abmachung zwischen Kirche und Staat, dass die Kirchen, der Staat ist für die Erhaltung der Kirchen zuständig. Aber vielleicht können Sie das mal genau erklären, weil das damals, ich hatte es nicht auf dem Sender, wie das abgelaufen ist. Und das macht, da fängt die Komplikation schon an.
Das hat mit Napoleon tatsächlich zu tun, der ja hier den ganzen Landstrich erobert hat und hat dann die Kirchen enteignet und hat dann auch die Kirchen als Viehställe verwendet und die Pfarrhäuser dann auch entwidmet und so. Und als man dann Napoleon besiegt hatte, 1804, dann war dann die Frage, was ist jetzt mit den Kirchen? Und die Kirchen haben gesagt, also in dem Zustand nehmen wir die nicht wieder zurück.
Lassen wir die Viecher drin oder holen wir die wieder raus?
Ja, die Viecher waren raus, aber es ist was schmutzig. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht also gar nicht. Die Kirchen müssen wieder im Originalzustand übergeben werden. Und so blieb dann die Besitzfrage ungeklärt. In den Grundbüchern steht kein Besitzer drin. Und in dem Moment, wo kein Besitzer im Grundbuch eingetragen ist, ist der Staat in der Unterhalts- und Baupflicht. Und das ist bei ganz, ganz vielen Kirchen in Baden und in Württemberg so. Und Rümingen war halt eine von denen. Das ist eine Kirche, die stammt auch im 15. Jahrhundert. Und für die gab es halt die staatliche Baupflicht. Und als ich die Idee hatte, Fahren Sie ruhig fort, Sie können das auch gut.
Also Sie wollten die Kirche sollte sowieso, es war an der Zeit, sie zu renovieren, weil es war auch schon, ich will mal ein bisschen übertreiben, aber man hatte schon Angst, dass man mit seinem Kanzel runterkommt, ja. Und
war schon ein bisschen angejagt, ja.
Ja. Und dann sollte ein Fenster rein und dann hat man gesagt, ja dann, aber vielleicht ein schönes Fenster, also eigentlich ein bisschen entgegen Luthers Vision. Der hätte gedacht, so ein ganz schlichtes reichte dann auch. Aber man wollte dann...
Luther war kein Fest. Das war eher Calvin und Zwingli. Die hätten ein ganz schlichtes Fenster reingemacht.
Naja, aber Luther hat ja auch schon schön ausgeräumt. Und also das hat mich auch schon immer intrigiert. Dass ich hätte immer lieber noch ein paar Kronleuchter reingemacht und ein paar goldene Spiegel. Aber auf jeden Fall, natürlich waren die anderen noch radikaler. Aber jetzt wollten sie ein Fenster und dann haben sie gehört, dass Herr Glöckler irgendwann gesagt hat, ja, ein Kirchenfenster würde er gern mal machen. Und dann haben sie mich angefragt und da habe ich gesagt, ja, das finde ich eine tolle Sache. Ich bin bereit, es zu machen und bin bereit, es auch kostenlos zu kreieren. Und so, dann musste ja aber das Kirchenfenster selber handwerklich noch gemacht werden. Den Handwerker musste man bezahlen und dazu hat man nach Spenden gesucht und da haben sie auch edle Spender gefunden. Ich kürze das ab, das ging eigentlich alles relativ gut, aber dann ging das los. Also das Land wäre ja eigentlich in der Pflicht gewesen, dann die Kirche zu renovieren und dann ging das aber schon ewig hin und her, weil ein Gerangel, weil irgendwie keiner richtig die Kohle rausrücken wollte. So kann man das doch sagen, oder?
Genau, also eigentlich war seit 2012 klar, also so lange ging das schon im Vorfeld, dass die Kirche renoviert werden sollte und dann hatte das Land immer kein Geld. Und dann hieß es plötzlich, jetzt könnte ich noch mal einen Vorstoß wagen. Und dann 2017 war das, wo ich sie dann kontaktiert habe. Und dann war das so, wie Sie beschrieben haben. Wir waren uns relativ schnell einig. Und ich habe das dann auch der Kirchengemeinde präsentiert. Sie war dann auch Feuer und Flamme. Und das Land wollte nicht. Die haben ja gesagt, die Kirche ist doch in Ordnung. Sie haben doch eine Sitzgelegenheit. Und es zieht noch
langsam,
nicht aus.
Ich möchte hier mal eingreifen. So. Also, es geht dann schon mal los. Sie müssen das also dem Kirchengemeinderat präsentieren. Und der muss dann auch einhellig das Ganze gut finden. Ja, weil...
Genau, und dann die Gemeindeversammlung. Das heißt, da wurden dann auch die Leute im Ort gefragt, was die denn dazu sagen. Und die fanden das interessant.
Ja, aber das ist schon mal die erste Hürde, weil ich meine, es ist jetzt ja nicht schwierig, da einen zu finden, der jetzt sagt, naja gut, aber irgendwie ist jetzt der Herr Glöckler schon sehr exzentrisch und warum soll der jetzt das Fenster machen? gell? Weiß ja auch nicht, das ist, muss man das jetzt haben, Fenster von dem Glöckler. So, also das ist ja schon mal das eine. So, aber das ist ja erst die erste Hürde. Dann kommt die Landeskirche, ja, die man auch überzeugen muss. Und die sagt, eigentlich brauchen wir gar kein Fenster, das ist so schön, wie es ist. Ja? So, dann hat man die überzeugt, dann kommt das Land.
Denkmalschutzbehörde.
Aber das Land ja auch, das Land ja auch. Also das Land, sehe ich, ist doch richtig, Baden-Württemberg muss ja dann auch mit ein, weil die sollen dann ja Geld geben. So, dann kommt... Und dann kommt die Denkmalschutzbehörde noch und das Bauamt, ja?
Ja. So. Das Bauamt, das ist ja mit drin im Land Baden-Württemberg, also Amt für Vermögen und Bau ist das. Und die haben dann auch gleichzeitig die Bauleitung an sich genommen. Also ich durfte das Geld besorgen, Künstler und Kunstwerk, aber die hatten die Bauleitung. Das ist ganz großartig.
Aber die musste man alle überzeugen erstmal, ja? Und da hatten sie ja schon mal alle Hände voll zu tun, ja? Dazu kommt ja noch, dass ich ja, ich weiß nicht, ob das ein Kriterium war, aber wenn man jetzt ein bisschen kritisch ist, kann man schon noch, zu dem damaligen Zeitpunkt auch aus der Kirche schon ausgetreten war, ja. Also wenn man sucht, kann man dann natürlich schon auch finden und sagen, ah ja, brauchen wir das jetzt einer, der ausgetreten ist, dass der andere Fenster macht, gell? Ja, und
ja, das war weniger. Es war eher die Homosexualität.
Das ist ja ganz schlimm. Ja, das ist ganz, also das geht das noch dazu, das muss man sich mal vorstellen. Also schrill aus der Kirche ausgetreten und auch noch schwul, ja. Also das ist schon ein bisschen viel auf einmal, gell? Aber am Ende.
Da habe ich dann immer sofort interveniert und gesagt, also über die sexuelle Orientierung eines Künstlers diskutiere ich nicht. Wir können gerne über das Kunstwerk reden und über die Aussage, aber über die Sexualität wird nicht diskutiert. Und das habe ich auch nicht mit mir reden lassen.
Also das haben Sie wunderbar durchgefochten und am Ende des Tages ist das Fenster heute auch drin. Und
ja.
Zum großen Wohlgefallen der Menschen inzwischen. Und es passt auch gut rein. Also es hat wirklich seine Pilgerkirche und man hat jetzt plötzlich in der Kirche auch ein Fenster, das den Pilgerweg zeigt. Also den Weg zu Gott vor allem auch, ja.
Also Sie haben ja damals, wo Sie drin waren, haben Sie ja gesagt, Sie wollen, dass die Leute rausgehen und sagen, ah, das ist schön mit 3E oder 5E. Und genau das ist der Effekt, dass die Leute erstmal drin sitzen und staunen. Also es geht niemand aus dieser Kirche raus, wenn ich da Führung mache. Die Leute sitzen da teilweise eine Viertelstunde und lassen das Ganze auf sich wirken. Und dann gehen sie raus und sind von dem Leuchten dieses Bildes, weil es ist ja ein Glaskunst leuchtet, sind sie irgendwie erleuchtet, beleuchtet.
Ja.
Also es funktioniert genauso, wie sie das angekündigt und wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz großartig.
Naja, ich glaube auch nicht, dass man hat da was anderes erwartet. Man hat jetzt irgendwas, vielleicht etwas ganz Schräges und Modernes und ja, aber man hat das jetzt nicht erwartet. Es ist ja eigentlich sehr klassisch, aber auf eine sehr junge, sehr ansprechende Art man hat umgesetzt und man hat Jesus auf dem Berg am Kreuz, aber er hängt da nicht am Kreuz. Es ist nicht das Leiden, sondern es ist alles schemenhaft, aber nicht so schemenhaft, dass man sich gleich erkennen würde. Und die Menschen gehen auch vom Dunkel ins Helle und also man sieht auch die Erleuchtung in diesem Bild und das ist natürlich sehr schön und das war mir für mich ein da hat sich auch ein Kreis geschlossen, weil ich als Kind fand ich das immer ganz furchtbar in der Kirche, dass dieser Jesus da ans Kreuz genagelt hing und habe ich gedacht, wie bekloppt muss man denn sein? Ich hänge doch zu Hause auch kein Foto auf von einem Verwandten, der erschossen wurde und dann am Boden liegt oder vom Auto überfahren und liegt blutend, dann hängt es auf und guckt es an. Wieso hat man denn Jesus nicht irgendwie zwischen seinen Jüngern gezeigt oder wie er gerade die Armen speist oder nein, am Kreuz, ja. Und ich habe sowieso meine Interpretation vom Kreuz. Ich meine, es ist ja so, es gibt diese Weihnachtsgeschichte und auch die Sache mit die Wiederauferstehung gibt es ja in fast jeder Religion, in jeder Kultur, bei den Griechen, bei den Indern, bei überall und auf eine ähnliche Art und Weise und für mich ist das auch nicht wesentlich und ich glaube, es geht auch nicht darum und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass Jesus auch nicht wirklich da mit Nägel an Kreuz genagelt wurde, sondern es geht darum und das ist die Message, die er für uns hat, dass wir Teile von uns sterben lassen müssen, eben die nicht gut sind und Dinge, die uns schaden, mit denen wir anderen schaden, sterben lassen müssen und zwar jeden Tag und dann neu auferstehen. und wieder neu starten und dieses Leiden hinter uns lassen. Weil diese unangenehmen Sachen, die auch wieder unserer Natur sind und mit denen wir auch andere Menschen drangsalieren, die tun uns ja auch nicht gut. Und das ist ja das Leiden. Und das ist ja auch das Kreuz, das wir mit uns herumtragen. Und wenn wir das hinter uns lassen, dann können wir leicht in die Höhe emporschweben. Und das ist so meine Interpretation. Die müssen andere nicht so sehen. Aber also ich habe jetzt nicht so sehr den Hammer und die Nägel vor Augen, ja. Sondern,
nein.
Ja, die andere Geschichte. Nein. Und deshalb hat mich das fürchterlich, fürchterlich intrigiert als Kind und finde ich das schön, dass ich zumindest jetzt in einer Kirche geschafft habe, diesen armen Mann da nicht so leidend mit blutigem Haupt und durchbohrten Händen mit riesigen Nägeln zu präsentieren, sondern ja, eben auf eine viel schönere Art und Weise, wo man trotzdem sieht, um was es geht, ja.
Genau, es ist das erste Glöckler-Kirchenfenster, das einzige bisher. Es ist ein echter Glöckler, das wage ich sagen zu dürfen, weil ich habe ja nun schon einiges von ihren Kunstwerken auch sehen dürfen. Es ist vielschichtig, es ist überraschend und was mir besonders gut gefällt, ist, dass Christus eben da dargestellt wird als der, der Himmel und Erde miteinander verbindet. Also diesen Riss zusammenhält und den Menschen der Orientierung bietet. Und das wird in dieser Pilgerkirche, und da haben Sie auch wirklich den Grundgedanken wunderbar drin aufgenommen, das wird da so spürbar und erlebbar, dass man eigentlich nur sagen kann, man muss es mal gesehen haben.
Nein, Herr Glöckler hat ja auch im Auftrag der Evangelischen Kirche und der Bibelgesellschaft einen Bibelschuber entworfen. Ein Cover ist auf einer Bibel vorne drauf, ja, in dem ich den Petersdom begrünt habe. Und ich stehe da mit meinem kleinen Hund und links und rechts sind aber Schlangen, die Äpfel im Mund haben. Und der Sündenfall ist also auch vorgezeichnet. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe, hat mein Mann gesagt, oh mein Gott, also das machen die nie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, probieren wir es. Ich meine, in die Bibel rein komme ich nicht, das könnte ich auch. Dann müsste man sie neu, man kann sie ja neu übersetzen, aber das ist viel Arbeit. Und dann kann man vielleicht auch was neu interpretieren. Aber vorne drauf. Und erst hatte ich ja Perlen für die Säue. Und da habe ich wirklich einen Schweinestall gehabt und die Schweine hatten Perlen um ein Diadem um den Hals und auf den Kopf und Colliers um den Hals. Und ich stand zwischendrin und überall Perlen. Und da habe ich dann gedacht, nee, das kannst du gleich weglassen. Ja. Ah, das machen sie nicht. Ja. Und das zweite hat dann auch 4 Monate gedauert und dann war auch der Markt schon verlaufen, weil es gab ja noch ein paar andere Künstler, die das auch gemacht haben, von denen man aber nicht viel Notiz genommen hat, weil die nicht so mutig waren wie ich. Ja. Und dann hat die Kirche dann hat man irgendwann gesagt, ja, also Herr Glöckler hat eigentlich nicht angedacht, dass jemand selber auf dem Cover ist, aber auf der Bibel von drauf, aber irgendwie passt das bei Ihnen und wir machen das. Und da der Markt verlaufen war und die Buchmesse rum, habe ich dann eine eigene Präsentation bekommen in der, ich glaube, Matthäuskirche in Berlin, einer großen Kirche. Und da haben sogar die Glocken geläutet, als ich dann gekommen bin. Also es war ein großer Aufriss mit PR und Presse. Und was schön ist, dass man mit der Bibel auch erreicht hat, was man wollte, dass auch junge Leute sich die zu Hause auf den Tisch gelegt haben, weil das war so der Grundgedanke. Also so eine Bibel auf dem Tisch ist natürlich für viele jetzt nicht schick. Da kommen dann Freunde und sagen, was hast denn du da liegen? Aber wenn die so schön verpackt ist, dann macht es ja was her. Dann kann man die ja wie so ein Tablebook da auch hinlegen. Ja? Und auch das ist ja auch irgendwie ein Stück weit auf die Menschen zugegangen. Ja, und zu sagen, wir gehen einen Schritt auf die Menschen zu und erneuern uns. Ja, und das war ja vor dem Kirchenfenster. Und ja, allerdings auch schon, nachdem ich ausgetreten war. Also ich zum Schluss noch, ich muss sagen, ja, ich finde, Kirche könnte und kann, sicherlich ist es auch in manche Orte für Menschen nach wie vor ein Ort sein, eine Stütze sein, die Menschen gut tut und die wichtig ist. Vor allem, wenn sie dann von einem Seelsorger beseelt ist wie Ihnen, der auch weltoffen ist und der auch sich wirklich auch um das Seelenwohl der Menschen kümmert. Und dann hoffen, wir können nur hoffen, dass die Kirchen noch mehr die Kurve kriegen und die Menschen erreichen und für die Menschen da sind, weil das ist die einzige Chance. Ansonsten läuft sich das immer mehr auch tot und es sterben den Kirchen ja die Menschen weg.
Also ja, oder die Kirche stirbt den Menschen weg. Die Kirchen sind ja nicht auf Selbstzweck. Die Kirchen wollen Orte sein, wo Menschen füreinander und miteinander halt über Gott und die Welt nachdenken und sich gegenseitig helfen und stützen. Und wenn Menschen das nicht mehr wahrnehmen und sterben lassen, dann ist irgendwann etwas verloren, was so schnell nicht wiederkommt.
Das ist richtig. Ich danke Ihnen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Wir könnten jetzt noch ewig reden, da gäbe es noch ganz viele Ansätze. Aber die Stunde ist rum und ich bedanke mich ganz herzlich für das großartige Gespräch, für das offene Gespräch und ja, und alles Gute weiterhin und vielleicht holen wir das nochmal nach und besprechen dann den Rest auch noch voll, den wir jetzt zeitlich nicht mehr geschafft haben. Herr Fiedler, vielen Dank und einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Fiedler. Ihnen auch.
Danke, tschüss. Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.